Frischer Fisch und lecker Kirche, ein Podcast der Philippusgemeinde Köln-Radertal.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Podcasts. Ich bin Tobi Will, Jugendpastor in der Gemeinde und im CVJM. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns sitzen.
Genau. Ja, ich bin Paul Blum. Ich bin nicht der besondere Gast. Ich bin der FSJler hier von der Philippusgemeinde aktuell und vom CVJM Köln Süd. Und wir freuen uns sehr, dass unser Pfarrer Klaus Eberhardt heute mit dabei sein kann und wir eine schöne Zeit hier jetzt haben.
Auch von meiner Seite. Hallo zusammen.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben viele Fragen, die wir mitgebracht haben und die auch, ja, wir haben uns auf Instagram, aber auch so persönlich auch mal umgehört, was wir dich mal fragen sollen. Und so haben wir heute einiges in petto, sind gespannt auf deine Antworten. Und bevor wir damit loslegen, dachte ich, breche ich das Eis noch mit einer witzigen Geschichte aus Anfang des Jahres oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau. Da haben Dennis Jacobi und ich viele Interviews geführt für den Jahresrückblick des CVJM 2021. Da haben wir hier im Jugendheim gefilmt und ganz viele Mitarbeitende und Teilnehmende gefragt, was für sie Highlights waren und was besonders war. Und dann war eine Pause und wir hatten so ein bisschen Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Dann haben wir gesehen, dass da so Tretroller standen im Jugendheim. Und wir dachten, ach komm, dann drehen wir halt gerade eine Runde. Und dann ist uns eingefallen, die Kirche war ganz leer, weil meditative Andacht am nächsten Tag war und es waren keine Stühle da. Und dann haben wir uns den Spaß erlaubt, mal in der Kirche mit dem Roller zu fahren und sind dann Runden in der Kirche gedreht. Und als wir das so gemacht haben, habe ich mich gefragt, oh wei, was wird denn der Klaus sagen, wenn der uns jetzt sieht, wie wir hier mit dem Roller durch die Kirche fahren? Und jetzt dachte ich, ich gestehe das mal, ich beichte es und mich würde es mal interessieren, wie findest du das?
Ja, finde ich einfach eine total schöne Sache, die ihr da gemacht habt. Sehr sympathisch und fällt mir selber eigentlich eine Geschichte ein. Bei aller Feierlichkeit, Würdigkeit eines Kirchenraums, dass man sich darin wohlfühlt, zu Hause fühlt. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht für die Zuhörer zu provokativ rüber. Das war in der Adventszeit gewesen. Da ist ja dieser Herrnhuter Stern, der dort hängt. Und es kam da jemand gerade rein in die Kirche. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Die unterhielten sich über Fußball und der FC Bayern. Ich gebe es ehrlich zu, ist mein Lieblingsverein. Darf man sich ja kaum trauen, hier in Köln zu sagen. Ich sage es trotzdem. Hatte gerade ein wichtiges Spiel gewonnen und die unterhielten sich darüber. Und der Stern leuchtete. Und dann habe ich tatsächlich es gewagt. Ich kam nämlich von hinten rein, hinter der Mauer, man konnte mich nicht sehen, laut zu singen, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, was natürlich nur bedingt mit dem Herrnhuter Stern zu tun hat.
Ja, sehr gut, dann bin ich jetzt ganz versöhnt mit der Geschichte. Hat nämlich viel Spaß gemacht.
Ja, genau, wir haben jetzt eine Geschichte von Tobi gehört, was in seinem Leben passiert ist und jetzt auch schon eine Geschichte über dich. Du bist ja jetzt schon etwas länger in der Gemeinde, seit über 10 Jahren jetzt schon. Und wir würden jetzt ganz gerne aber mit der Zeit schon davor beginnen. Vielleicht auch schon mit ein bisschen sehr weit davor. Und zwar so, wie hat dein Leben angefangen und wo bist du so aufgewachsen und so? Das würde uns sehr interessieren.
Ja, mein Leben hat angefangen am jetzt muss ich selber überlegen. 27. Mai 1972 bin ich geboren in Wuppertal als drittes Kind. Also ich habe 3 Brüder. Ich bin der, muss ich gerade überlegen, drittjüngste. Ich habe 2 Brüder über mir, 1 Bruder unter mir. Ja, und in Wuppertal, Elberfeld, bin ich aufgewachsen. Da bin ich, ja, zur Schule gegangen und später aufs Gymnasium. Da habe ich dann, ja, es war ein altsprachliches Gymnasium, habe ich Latein und Griechisch gelernt. damals, wenn ich ehrlich bin, wusste ich nicht so genau, wofür das eigentlich so nützlich ist. Meinem Vater war das wichtig, also habe ich es auch gemacht. Mein Vater war auch gut dahinterher, dass ich Latein gut lernte. Das habe ich auch und das war letztendlich dann ein Vorteil später für das Theologiestudium, wo man ja drei alte Sprachen eine Prüfung ablegen muss. Latinum, Graecum, Hebraicum, zwei hatte ich dann schon. Der Nachteil ist, dass ich die modernen Sprachen nur sehr schlecht, also sag ich mal, Englisch, so schlechtes Englisch ist drin, dass ich da im Grunde genommen ja nicht so von Kindheit auf so reingekommen bin. Jetzt bin ich schon ein bisschen vielleicht abgewichen. Ich habe eine schöne Kindheit in Wuppertal gehabt, das Elternhaus, hat einen wunderschönen großen Garten gehabt, wo man total viel spielen konnte. Und wir sind nach der Schule, ich gebe ehrlich zu, Schule fand ich ein bisschen langweilig. Und für mich war der Nachmittag immer das Schönste. Rausgehen im Garten, buddeln, Fußball spielen, mich mit Freunden treffen. Ein paar hundert Meter weiter durch den Wald war ein Sportplatz. Der Sportwart war so freundlich, uns da spielen zu lassen. Und das war cool. So ein bisschen mein Leben so als Kind, so die Tage, wie ich sie verbracht habe.
Wieso bist du dann eigentlich Bayern-Fan geworden, aus Wuppertal heraus?
Haha.
Keine Alternative vor Ort, oder?
Kann man sagen. Spannende Frage, ob, weil eben der WSV, ich glaube zurzeit spielt er in der vierten Liga, dass man da eben so einen Bedarf hat, einen ganz großen Verein zu haben. nein, ich glaube, es war, nein, nicht nur ich glaube, ganz einfach, mein ältester Bruder war Bayern-Fan. Und hat mir da vorgeschwärmt und der war natürlich ein Vorbild und dann ist man das auch geworden. Ist allerdings, das muss ich sagen, zu einer Zeit gewesen, wo der FC Bayern nicht ganz oben stand. Damals, ich glaube, viele werden das gar nicht mehr wissen, war es der Hamburger Sportverein, der mehrfach hintereinander deutscher Meister wurde. Ich meine, Trainer war damals Ernst Happel und FC Bayern war es Paul Czernay. Und wenn es hochkam, hat der FC Bayern in der Zeit den DFB-Pokal gewonnen und da war man schon happy. Und nachher unter Lattek, da wurde es dann besser und dann ging die Phase und ich bin da einfach so reingewachsen.
Ja.
Und es war für mich von Anfang an klar, einen Verein wechselt man auch nicht. Das geht gar nicht.
Das stimmt.
Ja. Aber es ist zumindest ein sympathischerer Anfang, also nicht auf der Spitze des Erfolgs, sondern reingewachsen. Das ist okay. Und welche Rolle hat der Glaube in deiner Familie oder in deinem Leben so gespielt?
Der Glaube hat schon ziemlich am Anfang eine wichtige Rolle gespielt. Ich würde es mal sagen, die ersten Jahre habe ich davon wenig gemerkt. So bis zur Grundschulzeit. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Religionslehrerin hatte, der es wichtig war, biblische Geschichten zu vermitteln. Da habe ich schon so ein Fundament an biblischen Geschichten bekommen. Dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich zum Kindergottesdienst gegangen bin. Ich glaube, sogar mein Vater hat mir das nahegelegt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt wahnsinnig viele Freunde hatte und ihm wichtig war, dass ich in irgendwelche Gruppen und Kreise reinkomme. Und er hat gesagt, geh doch mal zum Kindergottesdienst. Und das habe ich gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin durch den Pfarrer dort, Eberhard Röhrig, der war übrigens auch Superintendent damals des Kirchenkreises Elberfels, inzwischen ist es fusioniert, ein Kirchenkreis Wuppertal. Der war da Superintendent und der war Pfarrer in meiner Heimatgemeinde am Friedrichshain. Und das war schon ein Schwerpunkt von dem, die Kindergottesdienstarbeit, dass man mal eine Vorstellung hat. Heute sieht Kindergottesdienst oft ganz anders aus. 30 bis 40 Kinder am Sonntag im Kindergottesdienst war keine Seltenheit. Und wir haben auch teilweise richtig Ausflüge gemacht mit einem Doppelbus nach Maria Laach. Also das war schon toll. Cool. Und da habe ich viel Gemeinschaft erfahren und viele Geschichten gehört. Das war also eine wichtige Prägung in meinem Leben. Man hat es später noch probiert mit Posaunenchor. Das hat so nicht ganz bei mir gezündet. Ich habe zwar noch eine Trompete zu Hause liegen, aber ja, das war nicht so ganz mein Ding. Und dann gab es noch was ganz Entscheidendes. Privat, dass meine Mutter zum Glauben gefunden hat. Ich habe das als kleines Kind an bestimmten Dingen gemerkt. Plötzlich war es meiner Mutter auch sehr wichtig, dass ich zum Kindergottesdienst ging, und sie ging selber auch mit, hat das begleitet. Sie fing selber an, mir und meinem jüngsten Bruder aus der Kinderbibel vorzulesen. Das war eine gute Kinderbibel. Abends bekamen wir immer Geschichten. Also da habe ich noch mehr Bibelkenntnis bekommen. Also wirklich, da war viel, was ich da gehört habe. Und sie hat mir auch Kindergebete beigebracht. Kindergebete, die ich noch heute eigentlich gut weiß, gerne spreche. Also eins davon ist: müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Habe ich Unrecht heute getan? Sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut. Also ihr merkt, das ist noch richtig tief drin. Und das war für mich was Beruhigendes. Da habe ich schon gespürt, dass der Glaube etwas ist, was einen trägt, Geborgenheit gibt, ein Zuhause. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch, über meinem Bett war ein großer, geknüpfter Wandteppich. Da war ein Hirte drauf in so einem roten Kleid, hielt ein Schaf im Arm und Schaf noch daneben. Also das Bild auch vom Gott, dem guten Hirten und dem Schaf, das ist mir von daher gängig gewesen. Also da bin ich schon wirklich sehr geprägt worden.
Ja.
Vom Glauben. Hab da viel mitbekommen seitens der Gemeinde durch den Pfarrer und seitens der Familie. Mhm. Vor allem durch meine tiefgläubige Mutter, wo ich wirklich heute noch sehr dankbar drauf zurückschaue.
Und war das dann einfach so fortlaufend oder gab es irgendwann ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt würde ich gerne Theologie studieren und Pfarrer werden?
Ja, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass es jemand aus von ihren Kindern Pfarrer wird. Mhm. Und also so habe ich zumindest den Eindruck, hatte ich. Sie hat es ganz konkret mir gesagt, aus dir wird mal Pfarrer werden, als Kind. Das habe ich nicht gerne gehört und habe ich auch immer vor mir hergeschoben.
Was waren da so deine eigenen Wünsche?
Die hatte ich damals so noch nicht, so glaube ich. Kindliche Wünsche, ich werde mal Fußballer.
Ja, ja.
Also solche Sachen, Feuerwehrmann, Polizist.
Ja.
Aber im Grunde genommen, als dann so die pubertierende Phase kam und dann später junge Erwachsene aufs Abitur, war ich sehr unentschlossen, unentschieden, wusste eigentlich auch gar nicht, was mache ich danach. Und da gab es schon ein Schlüsselerlebnis, ein geistliches Erlebnis. Ich habe ja schon erzählt, ich bin von dem Glauben sehr stark geprägt worden, habe da viel gehört, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig an mich rangelassen. Also Gott, Jesus Christus, war für mich schon irgendwie eine heilige Person und Respekt. Aber dass das auch mit so einer Glaubensbeziehung zu tun hat, mit einem persönlich selbst, das war mir eher fremd und das ist erst später gekommen. Also da gab es tatsächlich eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich sehr ausführlich mit der Bibel, ihr merkt, es kommt öfters vor, mit der Bibel auseinandergesetzt. Ich habe sogar die Jahresbibel gelesen. Das ist, wenn man versucht, in einem Jahr durch die Bibel zu kommen, also auch sehr, ich sag mal, kuriose Texte, so Genealogien habe ich mich durchgequält, aber auch sehr spannende Texte, wo ich mich vielleicht auch dran gerieben habe. Und hängen geblieben bin ich an einem Bibelvers. Ich meine, er wäre aus dem Hebräerbrief, wo es heißt: heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Also schon ein ziemlich harter und mahnender Satz, aber mich hat er damals tief getroffen, wo ich merkte, Klaus, eigentlich ist es dran, auch Gott eine Antwort zu geben. Also versuchen, eine Beziehung zu ihm zu knüpfen, sich auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen. Also so eine freundschaftliche Glaubensbeziehung. Und ich würde schon sagen, das war in dem Moment so eine Art Bekehrungserlebnis. Ich habe es auch vor einem Christen, der in der Nachbarschaft wohnte, festgemacht. Bin zu mir hin und haben wir gemeinsam ein Gebet gesprochen, wo ich letztendlich so den Glauben an Jesus festgemacht habe. Diese Nachbarn übrigens haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt in Bezug auf meine Familie, um den christlichen Glauben da weiter zu vermitteln. Und dann, als ich das so erlebt hatte, war ich da sehr erfüllt. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr fromm. Mhm. Manche Dinge sehe ich heute inzwischen auch anders, aber ich gucke wohlwollend darauf zurück, weil ich klar das auch als was ganz Segensreiches empfinde, nach wie vor, dass ich da zum Glauben gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich in dem Moment gesagt, jetzt sprich doch eigentlich nichts mehr dagegen, Pfarrer zu werden. Du hast die Glaubensüberzeugung, du wirst nicht unglücklich in dem Beruf, weil du damit nicht so richtig was anfangen kannst und eine Distanz eigentlich zu dem Ganzen hast. Und dann war es so, ich wusste letztendlich auch nichts anderes, was ich machen sollte. Also habe ich mit dem Theologiestudium begonnen. Es war also nicht eine Wahnsinnsberufung, wo Gott direkt zu mir gesprochen hat, mach jetzt einen auf Pfarrer, sondern es hat sich so, wie es gerade beschrieben hat, dann ergeben. Und im Nachhinein, da greife ich jetzt über die Frage hinaus, bin ich sehr froh und dankbar und würde sagen, da war viel Führung auch dabei und bin ich sehr dankbar, wieso Gott mein Leben geführt hat, auch in diesem Beruf, der ein spannender Beruf ist und der mich bei allen Herausforderungen nach wie vor sehr erfüllt und wo ich sagen würde, bin ich schon mit dem Herzen dabei. Also das ist schon etwas, was mir sehr viel gibt auch.
Bin ich finde, das merkt man auch sehr, dass du mit dem Herzen in diesem Beruf bist und immer sehr viel Spaß an deinem Job hast. Also das merke ich sehr oft und sehr viel.
Und es klingt ja auch so, als hätte das, zumindest so wie du es jetzt erzählt hast, als wäre so die Option, Pfarrer werden, schon immer so im Hintergrund gewesen. Vielleicht durch deine Mutter erst, dass sie das so gesagt hat.
Kann man so sagen, ja, doch, würde ich auch sagen. Den Gedanken hat schon irgendwie meine Mutter in mich hineingepflanzt, auch wenn ich ihn zu dem Zeitpunkt blöd fand. Und ich gebe auch zu, es gab Phasen, wo ich damit wenig anfangen konnte, auch wenn meine Mutter davon redete oder wenn meine Brüder auch bestimmte, ich sag mal, Glaubenserlebnisse hatten, wo ich dann das uncool fand, gerade so in der pubertären Phase mit mir selbst nicht viel anzufangen wusste und das auch nicht hören wollte. Aber der Gedanke war sicherlich immer irgendwie präsent und da und ja, und dann kam er, würde ich sagen, so richtig zum Vorschein in dem Moment, ja.
Wo hast du dann studiert?
Ich habe angefangen in Bonn, war aber zugleich als Gasthörer, also an der Universität Bonn, war zugleich Gasthörer an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Da wollte ich auch von Anfang an beginnen. Das Problem war nur, dass ich das Hebraikum am Anfang machen musste, also Latinum Graecum hatte ich schon und ich hatte mich ein bisschen spät angemeldet und dann konnte ich es nicht mehr an der KU in Wuppertal machen. Und dann habe ich angefangen in Bonn das Hebraikum zu machen und habe dann nebenbei an der Kirchenhochschule in Wuppertal Vorlesungen gehört. Ja.
Okay. Und dann den Rest auch in Wuppertal weiter oder du musst ja dann auch nochmal einen Teil wechseln, ne?
Ja, also das war eigentlich nur der Anfang. Ja. Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mich auch schwer getan. Das Ganze war sehr wissenschaftlich, sehr kritisch, das kannte ich so nicht. Und ganz ehrlich, ich fühlte mich erstmal in meinem Glauben auch ziemlich hinterfragt. Ich hatte auch ein, würde ich mal sagen, sehr bestimmtes Bibelverständnis. Mhm. Das ging schon in Richtung wortwörtlich. Und das wurde natürlich da hinterfragt. Und ich habe mich dem Ganzen geöffnet, würde ich sagen. Mich darauf eingelassen. Und dann fing mir an, das Theologiestudium unglaublich viel Freude zu bereiten. Ich würde sagen, ich habe auch eine Offenheit, auch eine Mehroffenheit in meinem Glauben erlebt, fühlte mich aber auch in meinem Glauben gar nicht so, der war nicht am Bröckeln, sondern der wurde eher durch das Theologiestudium gestärkt, so empfand ich das und auch als was Befreiendes, sage ich gleich zu mehr. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß dann bekommen an der Kirchenhochschule in Wuppertal und dann bestimmte Professoren, habe ich Aufsätze gelesen und merkte, Mensch, viele von denen sind in Tübingen. Boah, das wäre doch was, in Tübingen Theologie zu studieren. Und Ja, und den Schritt habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann gewechselt, habe dann gewechselt nach Tübingen und dort Theologie studiert. War dort übrigens in einem Studentenwohnheim lauter Theologiestudenten, das Bengelhaus. Das ist so eine bestimmte Ausrichtung, so eine pietistische Ausrichtung mit so einem schwäbischen, mit so einer schwäbischen Prägung. Also Menschen, die auch, sag ich mal, tief so im Glauben stehen und denen es wichtig ist, das auch gemeinsam zu leben. Ja, und da bin ich, würde ich sagen, richtig aufgeblüht. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, viele theologische Themen, Vorlesungen, Proseminare, Seminare zu besuchen und bestimmte Professoren zu hören. Die haben mich auch teilweise sehr geprägt. Und ich nenne jetzt nicht die Namen, weil ich glaube, das geht zu weit und das wird dann vielleicht auch zu fremdartig für die Zuhörer.
Aber vielleicht kannst du, ja?
Eine Sache, ganz kurz, was ich vor allen Dingen da mitgenommen habe, ist eine Theologie der Freiheit. Also Martin Luther, dieses, dass der Glaube frei macht. Das heißt, ich bin so von, ich nenne es jetzt mal so, aus sehr streng gesetzlichen, frommen Formen rausgekommen. Und das hat mir selber unheimlich gut getan. Also ich würde schon sagen, dass ich es teilweise am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, erlebt habe, dass Leute mir doch mit so einem Zeigefinger gesagt haben, wo es lang geht und ich da nicht so richtig frei war. Und diesen Glauben zu entdecken, Gott nimmt dich erstmal an, so wie du vor ihm dastehst. Gerade diese Theologie Martin Luthers hat mich da sehr stark befreit. Und das hat mich im Theologiestudium sehr stark geprägt. Und da habe ich einen Prozess erlebt. Und ich würde sagen, einen guten, segensreichen Prozess.
Sehr spannend. Jetzt kommt mir meine Frage gar nicht mehr wichtig vor, weil das klingt richtig gut. Mich hat noch interessiert, welche Fachrichtung du im Studium besonders genossen hast.
Ich habe vor allen Dingen Altes und Neues Testament. Habe ich gerne Vorlesungen gehabt, weil da einfach tolle Professoren waren, aber auch in der Systematik. In der Systematik war eine große Bandbreite. Und da spielte sicherlich auch Theologie Martin Luthers eine große Rolle. Ja, während Kirchengeschichte und praktische Theologie war so ein bisschen, fand ich, trocken und habe ich so nebenher gemacht.
Und wie war dann so der nächste Weg? Da können wir auch ein bisschen vielleicht beschleunigen. Wie kamst du dann nach Köln und wie war dein Weg in die Philippusgemeinde?
Okay, jetzt muss ich gucken. Du sagst beschleunigen. Das ist vielleicht sage ich doch noch was vorher. Ich habe ein gutes Examen gemacht. Das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu belobhudeln, aber das war für mich etwas total Schönes, weil ganz ehrlich, in der Schulzeit ist es nicht ganz so rund gelaufen. Und dann war es so, dass vor dem Examen meine Mutter verstorben ist. Das war schon ein sehr schwerer Einschnitt für mich und die Familie. Und dann musste ich mich aufs Examen vorbereiten und das ist mir sicherlich gut gelungen, weil es mich wirklich mit Freude erfüllte, das Theologiestudium. Das war wirklich mein Ding, ich habe es gerne getan und ich weiß noch, wie dann die Note verlesen wurde in dem Raum zusammen mit den anderen. Das hat mir unglaublich gut getan. Ich habe auch in dem Moment gedacht, Mutter, wenn du jetzt dabei wärst, mit der habe ich mich noch in Gedanken unterhalten, du würdest dich so freuen. Und das war ein wunderbares Erlebnis, also das hat mich auch irgendwie nochmal so versöhnt und mir Frieden gegeben mit dem, was da gelaufen ist zuvor, mit der Schulzeit und dem, was ich dann eben mit dem Tod meiner Mutter auch selber verarbeiten musste. Und ich habe erlebt, dass der Glaube wirklich nicht nur was Theologisches ist, über das man sich unterhält, sondern es auch was ist, was trägt, was einen in dem Moment wirklich Halt gibt. Ja, und dann bin ich damit ins Vikariat hinein. Und da muss ich erst meine Bodenlandung so richtig hinkriegen, weil ich war doch sehr theoretisch verkopft und musste bodenständig werden. Ich bin dann auch erstmal in einer Gemeinde gewesen, wo es nicht so ganz geklappt hat, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Da gab es einen Vikariatswechsel. Da ging es von in der Nähe von Wetzlar nach Büderich bei Wesel. Und die Zeit hat mir da gut getan. Da habe ich so eine ja, etwas jüngere kleine Gemeinde kennengelernt und ja, bin so meine ersten Schritte gegangen. Danach ging es als Pfarrer zur Anstellung nach Baumholder. Ich weiß nicht, ob
wo ist das? Sagen.
Genau. Nee. Also, das ist in der Nähe von Idar-Oberstein. Also so, ich glaube, irgendwie 12, 15 Kilometer entfernt. Zwischen, wem das nichts sagt, zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken und Trier. So zwischen diesen drei Städten dazwischen liegt Baumholder. Es ist noch nicht so richtig Pfalz. Es ist aber auch nicht mehr Ausläufer vom Hunsrück. Das war keine leichte Zeit. Darauf will ich jetzt nicht unbedingt großartig eingehen. Das lag jetzt gar nicht unbedingt an mir, sondern es war einfach Diaspora, vieles dort. Und wenn man da nicht groß geworden ist, klar, ne, dann ja. Aber ich habe in der Zeit viel mitgenommen, auch vieles gelernt. Und danach ging es nach Bonn-Bad Godesberg. Da habe ich eine 75%-Fahrstelle angetreten, war froh und dankbar, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Zu der Zeit waren die Stellen wirklich rar gesät. Es gab einen Pfarrer-Pfarrerin-Überhang, was jetzt ganz anders aussieht. Da bin ich, sag ich mal, schon mitten ins Leben hinein. Also vorher war ich mehr so an den Rändern der evangelischen Kirche im Rheinland und dann mehr so rein. 6,5 Jahre war ich dort und habe mich total wohlgefühlt, da auch ein Zuhause gefunden. Auch Freundschaften sind dort entstanden. Manches konnte ich auch in der Zeit aufbauen in der Gemeinde, obwohl es nur so eine konstruierte Pfarrstelle war und ich in mehreren Bereichen tätig war. Ich habe vor allen Dingen dort in Seniorenzentren als Seelsorger gearbeitet, da viel mitgenommen, gelernt, auch manches aufgebaut. Aber ich hatte auch meinen kleinen Gemeindebezirk. Also das übliche Leben als Gemeindepfarrer habe ich auch mitbekommen, auch wenn ich die Hauptpfarrer war. Es war aber klar, 75% konstruierte Stelle befristet. Das ist nicht auf Dauer, ich muss mir was suchen. Und ich hatte auch den Wunsch, eine etwas, das ist nicht gegen die vorherige alte Gemeinde gerichtet, aber die hatte so ein ganz bestimmtes, sehr gehobenes Klientel, eine bodenständigere Gemeinde zu finden. Und auch eine Gemeinde, ja, ich will mal so ausdrücken, die so glaubensfröhlich und auch missionarisch unterwegs ist, also zum Glauben einladen will. Naja. Und dann wurde hier eine Stelle frei. Ich habe mich drauf beworben. Super spannend, wie das gelaufen ist. Und ich bin gewählt worden. Und das war damals im Jahr 2010, Anfang Juni, habe ich hier dann die Pfarrstelle angetreten. Und das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich weiß nicht, ob noch was zur Philippusgemeinde kommt. Ich bin froh und dankbar, hier in unserer Gemeinde zu sein, mit dem CVM zusammen und fühle mich hier sehr wohl, habe hier auch ein Zuhause gefunden und umgekehrt kriege ich sehr viel von der Gemeinde so gespiegelt, wie schön, dass du auch hier da bist und als Pfarrer hier in unserer Gemeinde bist.
Richtig schön und du bist ja auch ganz persönlich hier angekommen und sesshaft geworden, kann man, denke ich, sagen, und deine Frau kennengelernt.
Richtig. Das ist alles in der Zeit passiert. Ich will auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich am Anfang auch hier lernen musste und auch erstmal reinwachsen musste. Manchmal sind auch Fehler passiert, was auch ganz normal ist, aber dann ruckelt man sich zusammen. Es war nie irgendwie was Dramatisches, wo ich sagen würde, da steht jetzt so total viel, was so an Baustellen, Herausforderungen da ist. Und ich gucke da wirklich sehr wohlwollend und dankbar darauf zurück und würde sagen, da hat Gott auch seinen Segen drauf gelegt in dieser ganzen Zusammenarbeit. Und ich bin total dankbar auch für diese vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden und natürlich auch für die hauptamtlichen Mitarbeitenden, dass die so viel tun und machen hier in unserer Gemeinde. Das hatte ich zuvor so nicht erlebt und finde ich nach wie vor eine ganz tolle Sache und bin ich sehr dankbar.
an dieser Stelle mit diesen schönen Worten von Klaus endet diese Folge. Das ist aber nur der erste Teil. Wir haben hiernach noch 50 richtig spannende Minuten weitergeredet und haben deshalb die Folge 2 geteilt. Nächste Woche geht es dann weiter. Wir hoffen, ihr haltet es aus zu warten. Es lohnt sich. Bleibt frisch
und lecker.